SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Knapp 3 Wochen noch, dann endet nach christlichen Regeln die Fastenzeit, in der wir uns seit Aschermittwoch befinden. Haben Sie auch auf was verzichtet? Süßigkeiten, Alkohol, Autofahren, Shoppen? Unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem hat, wenn man so will, den Verzicht ein Stück weit zum Lebensprinzip erhoben. Gero Gröschel, freiberuflicher Fotograf und Texter aus Stuttgart, ist Minimalist und fühlt sich gar nicht eingeschränkt dabei. Willkommen bei Tandem, Herr Gröschel.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was ist Ihnen denn im Alltag zuletzt aufgefallen oder fällt Ihnen immer wieder auf, was Mitmenschen für normal oder nötig halten, wovon Sie sich aber längst weitgehend verabschiedet haben?
Also am meisten würde ich sagen beim Klamottenkauf. Jedes Mal wieder überrascht, wie lang die Schlangen sind an den Kassen der Klamottenläden.
Aber wenn Sie Leute an der Kasse Schlange stehen sehen, dann sind Sie ja auch dort.
Ja, eigentlich nicht. Also ich laufe halt mal durch die Stadt, was ich tatsächlich auch eher selten mache. Aber wenn es mal passiert, ja, dann, also ich sehe die Leute halt links und rechts eine richtig dicke Tasche raustragen und ich denke, wow, Wahnsinn.
Das heißt, wir kommen dann noch später drauf, was Sie alles einschränken. Da gehört also dann das Einkaufen und das Kleidung kaufen dazu. Packt Sie auch mal die Konsumlust und dann müssen Sie sich aber daran erinnern, dass Sie doch Minimalist sind?
Ja, durchaus. Also ich schaue mir tatsächlich gerne Sachen an. Also vielleicht weniger Klamotten, sondern mehr so im Bereich Elektronik. Mhm. Lese mir auch Produktbeschreibungen durch, lese mir Testberichte durch, einfach weil ich dachte, ach, das wäre irgendwie nice to have.
Ja.
Aber ja, das reicht mir dann eigentlich auch schon.
Wir definieren später noch genauer, was Minimalismus ist und was nicht und was für eine Bewegung da dahinter steckt. Aber vielleicht reicht für den Anfang ja einfach die Vorstellung, die man spontan damit verbindet, eben ein Leben mit weniger. Ich wüsste erstmal gern, Herr Gröschel, wie Sie dazu kamen. Hatten Sie einen Erleuchtungsmoment oder ein einschneidendes Erlebnis?
Einschneidendes Erlebnis, das war sicherlich eine Reise, die ich unternommen habe. Und zwar ging es nach Nepal. Wo ich ja zum Wandern da war. Also ich habe eine längere Trekkingtour da gemacht im Annapurna-Gebiet. War also die meiste Zeit eher ländlich unterwegs. Wer noch nicht in Nepal war, Nepal ist ein recht armes Land. Aber ich habe halt gesehen, wie zufrieden und glücklich die Leute da mit ganz, ganz, ganz wenig leben, insbesondere auf dem Land. Ich habe halt ja eigentlich immer in glücklich zufriedene, lachende Gesichter gesehen, obwohl sich die Menschen dann nicht mehr, sag ich mal, als eine Wellblechhütte leisten können. Das hat mich doch ziemlich bewegt. Man kann sagen, es war ein Kulturschock zu sehen, mit wie wenig die Leute da auskommen und trotzdem nicht jammern und lamentieren. Und der zweite Kulturschock war dann eigentlich, als ich wieder zurück in Deutschland war.
Yeah.
Also man kommt nach Hause, öffnet seinen Briefkasten und einem fallen 2 Kilogramm Werbung entgegen. Und man denkt, oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Warum, wieso? Also die Wochen und Monate nach der Nepal-Reise fühlte ich mich echt komisch. Also
was waren das für Dinge oder Ansichten hauptsächlich, die Ihnen zu Hause dann plötzlich verfehlt vorkamen?
Obwohl ich auch schon vorher, sage ich mal, recht minimalistisch gelebt habe, kam mir dennoch das, was ich jetzt dann hatte zu Hause, alles irgendwie so viel vor. Also der pure Luxus sozusagen, was man alles hat, was man alles um sich hat, was man besitzt. Seine, sag ich mal, große Wohnung, die man mit niemandem teilen muss. Und ja, das war wirklich so ein ziemlich seltsames Gefühl.
Wie lange ist das jetzt her?
Also die Reise war 2006.
Das heißt, gut 1,5 Jahrzehnte. Worauf verzichten Sie seither vor allem? Was haben Sie dann abgeschafft?
Also abgeschafft habe ich vor allem Dinge neu zu kaufen. Es ging mir, also zumindest damals, jetzt weniger darum, Sachen loszuwerden, sondern ich habe einfach irgendwie erkannt, dass ich wirklich bereits genug habe. Und ja, ich habe dann wirklich versucht, alle möglichen Neuanschaffungen ja quasi gar nicht zu tätigen, beziehungsweise irgendwie zu ersetzen, indem ich es eher ja versuche, Gebrauch zu bekommen oder Ähnliches.
Haben Sie ein Beispiel?
Wenn ich jetzt so in Gedanken durch meine Wohnung gehe und schaue, was ich für Möbelstücke habe, ein Drittel davon stammt vom Sperrmüll. Ein Drittel habe ich geschenkt bekommen. Andere Teile habe ich selber gebaut. Ganz, ganz, ganz wenig habe ich gekauft. Ich glaube, also das Einzige, was mir gerade einfällt, ist irgendwie so ein IKEA-Billy-Regal. Der Rest, der ist halt irgendwie, ja, anders zu mir gekommen.
Bekamen Sie dann dafür Kommentare, wenn Sie Besuch hatten zu Hause? Und war Ihnen das unangenehm oder ist das schwierig?
Nee, also es fällt niemandem auf. Dass jetzt irgendwie ein Tisch, ein Regal, ein Stuhl vom Sperrmüll ist, das sieht man nicht. Also die sehen genauso aus, als wie wenn ich sie gekauft hätte. Und für den einen Tisch, den ich vom Sperrmüll habe, da kriege ich immer Lob, weil der sieht halt so retromäßig aus.
Ich meine, Sie haben interessanterweise den Minimalismus auf einer Fernreise entdeckt, die ja Ökologie jetzt mal ganz beiseite, ein Luxus ist. Bleiben Sie seither eher in der Nähe?
Ja, also tatsächlich. Also das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen beherzigen will, ist, dass ich meine Reisen eher innerhalb Europas mache. Mhm. Weil, ja, ich sag mal einfach, also auch Europa hat so viel zu bieten und hat noch so viele Flecken, die ich nicht kenne. Ich muss jetzt nicht unbedingt, also um wandern zu gehen, muss ich jetzt nicht unbedingt nach Neuseeland. Da gibt es auch in Europa viele tolle Ziele, wo man prima wandern kann.
Aber Sie sind studierter Produktdesigner, Herr Gröschel. Sie müssen ja auch irgendwie ein positives Verhältnis zu Dingen haben.
Ja, also ich meine, Dinge per se sind ja nicht schlecht.
Ja.
Nur, das lernt man tatsächlich auch dann im Produktdesign, ist zumindest ein kleiner Aspekt davon, muss man halt schauen, wie entsteht dieses Ding? Also was steckt dahinter? Was ist der Rattenschwanz, den dieses Produkt jetzt hinter sich herzieht?
Aber Sie haben wahrscheinlich auch ein Smartphone, was ja so ein typisches Ding ist, das wir alle brauchen und haben und von dem wir aber wissen, dass es diesen Rattenschwanz hinter sich herzieht.
Ja, das stimmt. Ich habe auch ein Smartphone. Da kommen wir natürlich zu der grundsätzlichen Frage, was darf sich ein Minimalist alles leisten, gell?
Ja, es ist ja gar nicht so. Es ist ja auch so eine Art Whataboutism, sagt man heutzutage, dass es nicht gilt zu sagen, ja, du hast ja aber ja das, also darfst du dich gar nicht hierfür engagieren, weil das ein Widerspruch ist. Es ist klar, dass es diese Widersprüche geben muss. Da kommen wir sicher auch noch genauer drauf. Um nochmal bei Ihrer Arbeit zu bleiben, ich kam ja gerade auf den Produktdesigner. Hat denn diese minimalistische Perspektive Ihre Arbeit beeinflusst, auch als Fotograf? So, das hat ja schon auch mit einer Ästhetik zu tun. Oder ist das einfach ein anderes Gebiet?
Also einmal muss man natürlich unterscheiden. Tatsächlich, ich sag mal, den Minimalismus in der Kunst, also als Stilrichtung. Ja? Mhm. Und dann halt den, objektbasierten Minimalismus. Also das könnte jetzt Zufall sein, aber ich bin tatsächlich Fan von beidem. Also sowohl den Minimalismus in der Kunst, wie dann halt auch bei den Objekten. Also in meiner Fotografie, ich glaube, wenn man sich mal meine Bilder anguckt, ich mag tatsächlich cleane Bilder, also aufgeräumte Bilder, wenig drauf, wenige Farben. Also insofern könnte sich das da auch schon mit eingeschlichen haben.
Um all solche Fragen zu diskutieren, haben Sie in Stuttgart dann einen Minimalisten-Stammtisch ins Leben gerufen. An den setzen wir uns auch gleich. Nach der nächsten Musik, Achim Reichel, der Spieler. Ihr Wunsch, Herr Gröschel. Warum dieser Song?
Ja, danke, dass Sie den spielen können. Also es ist natürlich einmal eine Erinnerung an meine Kindheitstage. Und dann finde ich dieses Lied auch einfach musikalisch genial. Also irgendwie tolle Musik, toller Text, tolle Story. Macht richtig Spaß zu hören. Und was ich an dem Song auch noch besonders finde, ist halt auch ein bisschen so, es geht ja in dem Lied auch um Leben, um Lebensglück und ums Geld. Also auch so Dinge, mit denen sich Minimalisten beschäftigen.
Er hat alle Zahlen durch und auf allen verloren. Er weiß, wenn er jetzt verliert, ist er selbst verloren. Und als er die Hand ausstreckt, um den Riesen zu setzen, hört er die Spieler im Meer, den Wind hört er hetzen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Gero Gröschel, Stuttgarter und bekennender Minimalist. Und als solcher hat er in Stuttgart einen Minimalisten-Stammtisch ins Leben gerufen. Vielleicht erstmal, Herr Gröschel, das ist ja nicht der einzige in Deutschland, soviel ich weiß. Kann man sagen, der Minimalismus ist auch eine Art Bewegung?
Ja, auf jeden Fall. Also das musste ich auch erst lernen, dass halt dieses Gefühl, das ich damals hatte, dass mir irgendwie alles zu viel ist, dass ich nicht der Einzige bin, der das hat, sondern dass sich da mittlerweile diese Bewegung der Minimalisten gebildet hat. Ich kam dann eher zufällig drauf. Ich war mal eine Zeit in Hamburg, las dann dort online von einem Minimalisten-Meetup. Also irgendwie Leute, die sich mit Minimalismus beschäftigen, und ich dachte, oh cool, klingt interessant, gehe ich mal hin. Und es war Sommer und wir haben uns dann in so einem Park in Hamburg getroffen, waren vielleicht ja 10, 15 Leute da, und das war auch so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis für mich, also endlich mal Gleichgesinnte zu treffen, die so auch, ich sag mal, sehr fortgeschritten waren beim Thema Minimalismus. Wir haben uns wirklich toll unterhalten, toll ausgetauscht. Und ja, das war das erste Mal so für mich, dass ich gesehen habe, gemerkt habe, dass da wirklich eine Bewegung dahinter steckt.
Ich habe von außen betrachtet das Gefühl, das war mal ein richtiger Trend, auch in der Breite, zu dem auch zum Beispiel dieser Erfolg von Marie Kondo gehörte, der großen Aufräumerin und Ausmisterin, der aber jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen ist. Wie sehen Sie das?
Es war also der Hochpunkt des populären Minimalismus, also sage ich mal auch gerade in den Medien, in der Presse, ich denke mal, der ist vorbei. Aufgrund der Teilnehmerzahlen des Stammtisches in Stuttgart würde ich auch sagen, dass die Hochzeit jetzt vielleicht vorbei ist. Also so zu Spitzenzeiten waren wir 20, 25 Menschen, die sich da treffen. Jetzt sind wir vielleicht so fünf bis sechs. Mhm. Aber kann ja auch jederzeit wiederkommen. Also bleiben Klar. wir mal optimistisch.
Wie ging das dann los? Also wie haben Sie dann Gleichgesinnte gefunden und wen? Wer kam da? Was war das für eine Szene?
Wie habe ich die gefunden? Ich habe auf diversen Internetplattformen, ganz besonders jetzt, es gibt eine Plattform, die nennt sich einfach meetup.com. Die lohnt sich, um solche Termine zu posten. Da habe ich ja einfach mal den ersten Termin online reingesetzt und ich glaube, beim ersten Treffen waren wir zu dritt. Und das wuchs dann so im Laufe der Zeit. Also zu Spitzenzeiten waren wir dann mal, ich glaube, über 20 Leute. Und haben uns teilweise dann in irgendwelchen einfach Cafés, Bars getroffen. In der Sommerzeit meistens irgendwo im Park sitzend auf Picknickdecken. So lief das.
Ich habe jetzt bisher nicht gegendert und immer von Minimalisten gesprochen. Gab es am Stammtisch auch Minimalistinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte sagen, es war eine gute Mischung, so bestimmt 50-50.
Und wie lief das dann immer ab? Also was sind so die Themen und woran entzünden sich Diskussionen?
Also der Stammtisch, der war jetzt nicht irgendwie moderiert von mir, sondern es wurde einfach nur geplauscht und getratscht über alles Mögliche, was die Leute halt mitgebracht haben. Also sei es Erfahrungsberichte aus dem eigenen Leben, was sie gerade gemacht hat, was sie bewegt oder Dinge, die sie gelesen haben, die sie gesehen haben. Das war wirklich bunt gemischt. Also von Do-it-yourself, also was weiß ich, wie kann ich mein eigenes Waschmittel oder mein eigenes Haarshampoo herstellen, bis zu natürlich irgendwie Rezepten oder auch irgendwelche Tipps und Tricks zum Entrümpeln. Das war immer recht vielfältig.
Und man trinkt Wasser, oder? Minimalistisch. Ich will Sie gar nicht provozieren, Herr Göschl. Ich finde es nur, es geht einem halt so durch den Kopf, wie schon gesagt. Also es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es ist jetzt mehr ein Flachs. Also sagen Sie mir gern, Minimalist darf auch Wein trinken oder keine Ahnung.
Ja, also tatsächlich letzteres, ja. Wer einen Wein trinken will, der hat sich dann auch einen Wein bestellt. Was jetzt wahrscheinlich eher untypisch gewesen wäre, wenn die Minimalisten sich irgendwie alle einen Cocktail für 9 € bestellt hätten.
Ich meine, man erlebt unter Minimalistinnen sicher auch, dass unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Dinge für minimalistisch halten oder eben nicht. Was haben Sie da erlebt? Welche Sachen haben Sie überrascht?
Das stimmt auf jeden Fall. Jeder ist ja so frei und darf für sich selber definieren, was für ihn Minimalismus bedeutet und was für ihn minimalistisch ist und auch wie er den Minimalismus lebt. Und je nachdem, von welchem Level man kommt, wird man auch diesen Minimalismus anders leben. Und ich denke mal, es gibt auch viele Leute, die leben minimalistisch, ohne es zu wissen. Also für die ist das so normal und so selbstverständlich. Die würden vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, sich als Minimalist zu bezeichnen, weil sie es einfach nicht anders kennen. Aber in unserer Gruppe, da waren wir wirklich äußerst divers, was so den Lebenswandel betrifft.
Zum Beispiel?
Die Leute, die, ich sag mal, ganz durchschnittlich gelebt haben, also ein Familienhaus, Auto, Flugreisen und die trotzdem da waren, weil sie Minimalismus irgendwie interessant fanden, sich dafür interessiert haben, mehr Informationen bekommen wollten und die einfach vielleicht noch mehr Inspiration oder mehr Zeit brauchten.
Ich meine, was immer mitschwingt bei diesen Sachen, die Sie erzählen, auch jetzt sich selber Shampoo machen oder solche Sachen, ist die Nachhaltigkeit, ne, die ja ein wichtiger Begriff geworden ist bei uns in den letzten Jahren. Da kommen wir gleich noch drauf. Was war denn für Sie der wichtigste Verzicht? Welcher hat Ihnen am meisten gebracht? Was würden Sie sagen?
Für mich persönlich war, glaube ich, das Wichtigste, dass ich zum Vegetarier geworden bin. Durch den Minimalismus.
Durch den Minimalismus. Also ja. Es war weniger Tierschutz, der da reingespielt hat oder so, sondern es ist nicht nötig. Oder was war das Hauptmotiv dann?
Als Minimalist macht man sich ja oft Gedanken darüber, also das, was ich mache, das, was ich kaufe, was verursache ich damit? Also dieser berühmte Rattenschwanz, der hinten dran hängt, ja. Also wenn ich jetzt irgendein Produkt kaufe, dann sollte man halt nicht nur dieses Materielle sehen, das dann im Regal steht, sondern man sollte sich halt auch fragen, okay, jetzt habe ich dieses Ding gekauft, was habe ich eigentlich damit verursacht, ja? Also das fängt an natürlich bei der Herstellung, bei den Rohstoffen, bei den Transportwegen. Ja, so war es dann bei mir, dass ich mir dann beim Fleischkonsum mir dann überlegt habe, okay, dieses, sag ich mal, Schnitzel, das jetzt auf dem Teller liegt, was habe ich damit verursacht? Ja, also was ist der Rattenschwanz, den dieses Schnitzel hinter sich herzieht? Ich sag mal, wer sich dann tatsächlich mal darüber informiert, was dieses Schnitzel alles ausmacht, also halt die ganzen Produktionsbedingungen, Wasserbedarf, Energiebedarf, Landbedarf und so weiter, der müsste eigentlich zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, dieses Schnitzel zu essen.
Wir machen natürlich alle die Erfahrung, dass inzwischen an so vielen Dingen ein solcher Rattenschwanz hängt, dass man kaum ein gutes Leben in diesem Sinne führen kann. Ne? Also man richtet schon was an, wenn man quasi das Haus verlässt. Wie klären Sie das mit sich? Also wie viel Minimalismus muss sein oder was ist noch okay?
Die Frage ist natürlich sehr berechtigt und die möchte ich vielleicht so beantworten. Also niemand ist perfekt, also ich bestimmt auch nicht und ich selber behaupte auch gar nicht von mir, dass ich jetzt irgendwie der Vorzeigeminimalist bin. Also da gibt es viele, viele, viele Leute, die den Minimalismus noch stärker oder noch perfekter leben als ich. Mhm. Ich denke, aber wenn halt jeder so ein bisschen mehr drauf achten würde, das wäre schon eine richtig große Hilfestellung.
Lassen Sie es uns doch mal ein bisschen akademischer eingrenzen, Herr Gröschel. Welche Definition von Minimalismus schlagen Sie vor? Oder gibt es eine offizielle?
Eine offizielle Definition gibt es meines Wissens nach nicht. Wie würde ich Minimalismus definieren? Eine gute Frage. Ich denke mal, Minimalisten möchten ballastlos werden. Vielleicht kann man das so ganz, ganz gut erklären. Also Minimalisten haben wahrscheinlich dieses Gefühl, dass irgendwie alles ein bisschen zu viel ist. Ja, also das muss sich jetzt auch gar nicht nur auf materielle Dinge beziehen. Das kann auch sein, ein zu voller Terminkalender. Das kann sein, vielleicht zu viele ungesunde Beziehungen.
Unter Mönchen und Eremiten hätte man das vielleicht Askese genannt. Ist das verwandt?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, Minimalisten haben dieses Gefühl, dass einfach alles so ein bisschen zu viel ist und dass sie einfach entschleunigen wollen, entschlacken wollen, Ballast loswerden wollen, weil dieses Ganze, sage ich mal, fängt halt an, uns zu besitzen. Also es ist nicht mehr so, dass wir die Dinge besitzen, sondern es dreht sich irgendwann um und Dinge fangen an, uns zu besitzen.
Es gibt dann, wenn man sich da ein bisschen den Maßstab suchen will und Minimalist oder Minimalistin werden, es gibt den Begriff der 5 R. Reuse, Refuse, Rethink, Reduce, Recycle. Das erste R ist Reuse, also wieder benutzen. Sie haben schon erklärt, dass Sie Dinge einfach länger haben und länger nutzen, anstatt sich was Neues zu kaufen. Das zweite finde ich ganz interessant, das heißt Refuse, also etwas ablehnen oder verweigern. Was könnte das sein?
In erster Linie bedeutet das ja, den ganzen Offerten nicht zu erliegen, die wir quasi ja im Minutentakt bekommen, also durch Werbung, durch Social Media. Jeder will halt, dass wir kaufen, mehr haben, um glücklich zu werden. Wenn man das halt mal erkannt hat, sage ich mal so, dass halt das immer mehr haben, immer mehr besitzen eigentlich auch nicht die Lösung zum Glück ist, dann fällt einem dieses Refuse doch relativ leicht.
Kommen denn diese Begriffe, diese 5 R's in Ihrem Alltag vor bewusst?
Ja, also ich glaube, da kommt kein Minimalist dran vorbei, auch wenn jetzt diese 5 R's nicht irgendwie als Poster an meiner Wand hängen. Mhm. Aber letztendlich dreht sich ganz viel darum, ja. Also eigentlich jedes R spielt irgendwie eine Rolle. Auch wenn mir persönlich das jetzt so gar nicht immer so klar ist, dass ich denke, oh, jetzt mache ich ja gerade dieses R oder jetzt mache ich dieses R.
Ich meine, was das Maß oder die Dimension des Minimalismus betrifft, den man für sich in Anspruch nimmt, gibt es da auch Faustregeln oder Maßgaben? Also so, wie viele Gegenstände brauche ich in meinem Haushalt oder sollte oder darf ich haben als Minimalist?
Was die Anzahl der Gegenstände betrifft, da wird ziemlich oft drüber geredet unter Minimalisten und dann kursieren immer wieder irgendwelche Zahlen. Manchmal habe ich so das Gefühl, fast mit der Ambition, sich gegenseitig zu unterbieten. Also jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen, das ist eher irgendwie Spielerei. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Gegenstände ich besitze. Weil ich ja auch noch, sage ich mal, diverse Hobbys habe, ist es wahrscheinlich doch dann wieder relativ viel, ja. Also wer halt einfach, ich sag mal, Hobbybastler ist, Hobbyhandwerker ist, der hat halt seine komplette Werkstatt zu Hause. Diese Anzahl der Gegenstände, wem es gefällt, der kann natürlich anfangen zu zählen. Also es ist jetzt kein Muss, nein.
Aber ich finde interessant, dass Sie sagen, das kann fast schon zu einem Wettbewerb oder zu einem Unterbietungswettbewerb werden. Läuft man als Minimalist manchmal Gefahr, sich für was Besseres zu halten? Erleben Sie das auch?
Nee, also erlebt habe ich es nicht. Also wie es halt so, sag ich mal, mit jeder Bewegung ist, man glaubt schon, etwas dem Zeitgeist voraus zu sein. Man glaubt schon, den richtigen Trend, den richtigen Lebensstil gefunden zu haben. Gegenüber den Menschen, sage ich mal, die jetzt nicht Minimalismus praktizieren oder die das für Quatsch halten oder die das irgendwie für einen kurzfristigen Trend halten.
Sind Sie dann auch manchmal versucht, andere zu, wenn nicht zu belehren, sondern so dann doch ihnen kleine Hinweise zu geben, was vielleicht unnötig ist oder wie es vielleicht besser wäre?
Also kann schon sein, dass ich irgendwie mal so nachfrage, ob jetzt denn dieser Kauf wirklich notwendig war oder warum diese Heizung jetzt hier läuft in diesem Zimmer, obwohl das irgendwie überhaupt nicht genutzt wird.
Und leben Sie denn auch mit Minimalisten zusammen oder leben Sie alleine, weil man das als Minimalist muss?
Ja, ich lebe alleine, ja.
Okay, könnte das schwierig sein oder haben Sie die Erfahrung schon gemacht, dass es schwierig ist, sich darüber einig zu werden?
Also eine Erfahrung selber, also ich habe jetzt, sag ich mal so, ich habe jetzt noch nicht mit einem Maximalisten zusammengelebt. Ja, also hätte bestimmt ziemlich viel Diskussionspotenzial, wenn ich mit so einer Person zusammenleben würde, ja.
Und was nochmal dieses Moralische betrifft, ich meine, man kann den Minimalismus ja auch, die Kritik gibt es als so eine Mode für Großstädter ansehen, die sich's leisten können. Da kommen wir gleich noch drauf. Nach noch einem Musikwunsch von Ihnen, Herr Gröschel, Rhythm of Life von Sammy Davis Jr., ein Satz dazu?
Ach, das Lied, das finde ich einfach, also einmal musikalisch großartig und ich finde es einfach sehr, sehr lebensbejahend. Man kann sich auch auf YouTube das Video dazu anschauen. Einfach so ein guter Laune-Song.
Wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy.
Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, we got the rhythm of life.
Yeah!
Yeah!
SWR 2 Tandem mit Gero Gröschel, Minimalist aus Stuttgart. Vom Trend hatten wir es schon. Es war ein bisschen vielleicht auch eine Modeerscheinung, wie das mit jedem Trend so ist. Also da sah man dann auf Instagram oder auf Designseiten schicke Lofts, in denen nur wenige schöne Möbel stehen, und fragte sich, ob Minimalisten nicht eigentlich kleiner wohnen müssten. Also wird es manchmal auch als Lifestyle missverstanden?
Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Also es ist, ja, wie gesagt, es ist so in den letzten Jahren halt sehr populär geworden, und dann kommt man nicht drum herum, dass halt viel darüber geschrieben wird. Ja, jedes Magazin will halt mindestens mal einen Artikel darüber bringen. Und deswegen kommt man dann vielleicht so ein bisschen weg von der eigentlichen Idee dahinter, sondern es werden halt, wie gesagt, diese schicken Lofts mit Betonverschalungen der Wände gezeigt, wo dann ein Teppich und ein Sofa drin stehen. Und das, ja, wird dann Minimalismus genannt, aber ob jetzt Minimalisten wirklich so leben, glaube ich eher nicht.
Und umgekehrt gibt es wahrscheinlich auch unter Minimalisten Statussymbole. Sie sprachen schon vom Unterbieten, also dass man dann auch kein Auto hat, aber vielleicht dafür ein schickes Fixie-Fahrrad. Also Konsum nur anders.
Also konnte ich jetzt tatsächlich so wenig feststellen bei den Leuten, die ich kenne. Aber ja, also ein Fahrrad gehört auf jeden Fall zur Grundausstattung des Minimalisten. Ob es jetzt ein Fixie sein muss, weiß ich nicht. Also ich selber habe keins.
Wobei ertappen Sie sich oder wofür sind Sie anfällig? Oh. Als Fotograf haben Sie vielleicht edle Kameras?
Ja, also die Kamera, die ich besitze, ja, das ist natürlich schon obere Preisklasse. Aber die besitze ich jetzt auch schon seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren.
Oder Sie hatten als Designer doch bestimmt auch einen Apple-Computer, als die noch sehr exklusiv und teuer waren.
Nee, ich bin tatsächlich nie zum Apple-Kult gekommen. Ah. Da war ich dann doch irgendwie zu geizig dafür.
Ich meine, die Frage, die dahinter steht, ist ja auch, ob es nicht ein Stück weit auch ein Luxus ist. Denn wer verzichten kann, muss ja erstmal etwas haben. Und wer arm ist, lebt sozusagen gezwungenermaßen minimalistisch und hat jetzt keinen Gewinn davon oder keine Freude daran.
Das stimmt. Also wir können uns Minimalismus leisten, weil es uns halt sehr, sehr gut geht. Und wie ich am Anfang schon mal gesagt hatte, es gibt bestimmt viele, viele Menschen, die minimalistisch leben, ohne es wirklich zu wissen oder zu merken, weil das für die einfach der ganz normale Alltag ist. Also insofern können wir froh sein, dass wir eigentlich minimalistisch leben können, ohne dass es uns schlecht geht.
Andererseits ist es natürlich eine große gesellschaftliche Kraft, die potenziell im Minimalismus steckt, angesichts der Bedrohung etwa durch den Klimawandel. Da wäre in vielen Lebensbereichen ja ohnehin Verzicht angeraten, Stichwort Nachhaltigkeit fiel schon. Also wäre Minimalismus doch eigentlich was für alle, um die Welt zu retten?
Meiner Meinung nach ja. Also da sehe ich auch wirklich die ganz, ganz starke Kraft des Minimalismus. Also ich denke mal, wenn sich halt alle Leute so ein bisschen mehr zurücknehmen würden, dass es uns einfach sehr dabei weiterhelfen könnte, ja, diesen Planeten einfach nicht ganz so schnell zu schrotten, wie wir es gerade tun.
Dann geben Sie uns doch noch ein paar Tipps für Einsteiger mit. Also wenn ich Minimalist oder wenigstens minimalistischer werden möchte, wo kann man anfangen? Worauf kann man sein Augenmerk richten?
Dazu gibt es ja mittlerweile auch viele Bücher. Also jeder sollte natürlich erstmal vorher für sich klären, wo er eigentlich minimalistisch werden will. Also wo möchte ich ballastlos werden? Und ich kann einfach, sage ich mal, mit den Dingen beginnen. Ja, das kann ja da anfangen, dass ich meine Sockenschublade aufräume, dass ich einmal meinen Kühlschrank komplett ausmiste. Das geht dann weiter, den Keller oder den Dachboden aufzuräumen, weil, also wie ich schon wirklich von ganz vielen Menschen gehört habe, dieses Aufräumen, das sorgt halt nicht nur einerseits dafür, dass ich einfach weniger im Haus habe, sondern es tut irgendwie auch dem Menschen gut. Also es tut irgendwie der Seele gut, dem Geist gut, wenn ich zum Beispiel den Inhalt meines Kellers oder meines Dachbodens jetzt wirklich mal kenne, ja. Weil bei den meisten Menschen, glaube ich, ist, sag ich mal, Keller oder Dachboden einfach so eine graue, schwarze Masse. Aber wenn man sich dann mal ja diese Mühe macht, da wirklich, wirklich Ordnung zu schaffen und nur noch die Dinge behält, die man tatsächlich braucht, dann hat das natürlich einmal einfach, sag ich mal, Einfluss auf die Menge, auf die Materie, aber auch tut es einem im Kopf wirklich gut. Dieses Entrümpeln, nicht nur physisch, sondern auch geistig, ja.
Da haben Sie jetzt sozusagen die Perspektive rumgedreht. Das finde ich ganz interessant. Vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer besprechen, weil wir ja jetzt viel vom Verzichten und Weglassen gesprochen haben. Und Sie erklären jetzt aber, was der Minimalismus gebracht hat. Wie profitiert man davon?
Auf der materiellen Ebene ist es sicherlich so, dass man plötzlich dieses Gefühl hat, wieder Herr seiner Dinge zu sein, dass man quasi weiß, was man besitzt, dass man sogar auch weiß, wo es ist, weil vielen geht es ja so, die wissen, oh, ich hatte da mal was, ich glaube, ich hatte da mal was gekauft, aber wo habe ich es nur? Also in dem Moment, wo man plötzlich wieder diese Übersicht über seine Besitztümer hat, da fühlt man sich dann doch schon wieder ziemlich empowered, möchte ich sagen.
Wann ist der nächste Stammtisch?
Das ist der letzte Montag im März.
Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, der kann ja auch oder die kann ja auch zum Minimalisten- und Minimalistinnen-Stammtisch kommen. Wo findet man die Infos?
Also am besten auf die Seite meetup.com gehen. Die Seite meetup.com ist eine internationale Plattform, wo einfach Termine gepostet werden können, Stammtische, Treffen. Und da findet man mit dem Suchbegriff, ich glaube Stuttgart Minimalisten, findet man uns, findet man die Gruppe, findet man den Termin und dann einfach bitte anmelden und vorbeikommen. So einfach ist es.
Herr Gröschel, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 2 Tandem mit Gero Gröschel. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling, Technik Gaston Weber und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.